Herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk Folge 4. Heute beschäftigen wir uns mit einer ganzen Reihe an Filmen, drei Stück an der Zahl, und das wird auch eine ganze Reihe an Folgen werden, denn wir wollen uns die geilsten Sci-Fi-Filme der Geschichte hoffentlich vornehmen. Vorweg muss gesagt sein, dies ist eine Aufstellung, wie Toral oder Bardo und ich das empfinden. Und hiermit möchte ich überleiten zu meinem Co-Piloten, der mich jetzt hier immer begleiten wird. Er ist nicht nur mein bester Freund, er hat nicht nur zwei Plattenverträge in seinem Leben schon mal an der Hand gehabt und auch entsprechend Platten aufgenommen. Er ist nicht nur Chorleiter eines weltberühmten Chores, er ist Toraldo der Barde, a.k.a. Jochen. Herzlich willkommen.
Servus.
Ja, die besten Sci-Fi-Filme. Wir wollen chronologisch anfangen, Jochen. Ja. Ich habe da eine Auflistung gemacht gehabt und bin da bei 2001 Odyssee im Weltraum 1968 gelandet. Wir wollen Metropolis von 1900 irgendwas, 29 oder sowas mal vorne weglassen, obwohl der auch da reingehört, aber der ist doch ein bisschen arg alt. 2001 Odyssee im Weltraum. An was denkst du zuerst, wenn du 2001 Odyssee hörst?
Tatsächlich an den Monolith.
An den Monolith.
Das ist so das Bild, das mir seit meiner Kindheit ins Hirn eingebrannt ist. Ganz ehrlich, der Film persönlich ist jetzt nicht so, der ist wegweisend, der ist, der muss da rein, da bin ich bei dir, aber es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme.
Okay, ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich, ziemlich geil. Viele Leute stört ja, dass wir keine Dialoge in der Form haben. Wir haben, glaube ich, 70 Minuten in dem Film, wo überhaupt nichts gesprochen wird, sondern nur filmisch etwas dargestellt wird und mit Musik vielleicht teilweise untermalt wird. Dann gibt es auch noch die eine Szene, wo wirklich die Musik nur irgendwelche spannungserzeugenden Geräusche sind. So, das geht auch ziemlich lang. Aber naja, wir haben einen Film, der zukünftige Filme so beeinflusst hat wie kein anderer. Durch die Schnitttechnik, die verwendet wurde, die visuellen Effekte waren damals schon wegweisend und die Musik, die entsprechend eingebaut wird. Also ich finde schon, wenn du sagst Monolith, du denkst wahrscheinlich bei Monolithen an die Eröffnungsszene, oder?
Genau. Also sprach Zarathustra.
Genau. Und da legt das Ganze ja los mit The Dawn of Mankind. Also die Evolution des Menschen, die Geburt des Menschen sozusagen.
Genau.
Habe ich damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, habe ich das im Biologie-Hauptseminar benutzt. Weißt du es noch?
Oh Gott.
Da habe ich mir mit 2001 habe ich mir eine 1 geholt im Bio-Hauptseminar. Da ging es nämlich um, wie hieß das Bio-Seminar? Hieß, was ist der Mensch? Was ist der Mensch, genau? Und ich musste das Referat halten über den Werkzeuggebrauch des Menschen und dessen Auswirkungen auf die Evolution. Okay. Das war, glaube ich, mein Thema. Und da habe ich damals 2001 als auch Einstieg genommen in dieses Hauptseminar. Und mein Prof, der war damals ziemlich begeistert von der ganzen Chose, weil der auch den Film im Kopf hatte. Was haben wir da in der Szene? Es wird dargestellt, ne, der Mensch noch als früher Australopithecus, der hier entsprechend über die Steppe wandelt und von Säbelzahntigern und sowas entsprechend gefressen wird, bis er irgendwann zusammen mit seinen Teammates entsprechend ein Tapir erlegt und beim Rumspielen dann mit dem Gebeinen bemerkt, dass man diesen Knochen für noch etwas nutzen kann.
Ja.
Und das wäre also das Werkzeug. Und dann nimmt also diese Gruppe von Australopithecinen entsprechend diese Knochen und nutzen das als Werkzeug, legen damit noch ein Tapir um Und dann kommt doch dann diese berühmte Szene, wo eine andere Gruppe von Australopithecinen auch an dem Monolithen entsprechend kampiert und dann unsere Guys mit den Knochen als Werkzeug entsprechend auf die losgehen und das Werkzeug dann entsprechend halt, das Werkzeug halt die Waffe, ne?
Ja.
Und dann gewinnen ja die mit dem Knochen. Und
Richtig.
das Geile ist jetzt, das Geile fand, ist jetzt da, das ist dieser Schnitt, den jeder in der Filmgeschichte eigentlich kennt, wie dann wieder also sprach Zarathustra kommt, er den Knochen nach oben wirft und der Knochen sich dreht und es wird dann ins All übergeblendet langsam und ein Raumschiff hat die gleiche Drehung wie der Knochen und am
Ja, genau.
Zenit kommt der Schnitt, wo die Blende, wo der Knochen in das Raumschiff übergeht. Das ist das halt so ein Schnitt, der halt einfach der Hammer ist. Und dann kommt an der schönen blauen Donau, geht dann auch über. Und dann kommt diese lange, lange Andock-Szene von dem Raumschiff an der ISS, was auch wegweisend ist. Ne? Das war 1968 mitten im Kalten Krieg. Und Kubrick sagt da einfach mal eine Kooperation von allen möglichen Ländern, Staaten voraus, die eine Raumstation im Weltall haben. Und zwar noch die Russen drauf. War damals auch wichtig. Ne? Ja, mir tatsächlich bleibt auch noch jemand anderes im Kopf und das ist HAL 9000.
Okay. Ach so, ja, der Roboter, mein Schütze.
Genau, der Bordcomputer von der Discovery.
Ja.
Das Raumschiff heißt tatsächlich Discovery, nicht so wie unsere verhasste Discovery.
ja, ich wollte jetzt gerade sagen, bitte nicht.
Sondern das ist
Schweifen wir wieder
eine
ab.
andere. Genau.
Schweifen wir ab in Schmutz.
Genau. HAL 9000 ist auch weltweit bekannt, das Artwork von dem. Immer wieder eingebaut in vielen, vielen Serien. In vielen Filmen wird auch irgendwie Bezug manchmal drauf genommen, wird auch manchmal zitiert. Und HAL ist der Bordcomputer von der Discovery. Und die Discovery, die hat jetzt den Auftrag bekommen, weil man diesen Monolithen eben nicht nur auf dem Erdmond im Krater Typhon gefunden hat, dann später. Das ist da, wo das Raumschiff am Anfang hinfliegt, dann, nachdem sie auf der Raumstation war. Sondern auch am Jupiter hat man den Monolithen gesichtet und die Discovery bekommt jetzt den Auftrag, zum Jupiter zu fliegen und da Forschungen vorzunehmen, aber nicht am Monolithen. Das ist nämlich, die Crew weiß nichts von dem Monolithen. Das weiß nur HAL 9000. Du weißt, wie es da weitergeht dann, oder?
Ja, so grob noch, ist halt schon eine Weile her, aber ja.
Also HAL muss ja lügen, die Crew anlügen. Und
Ja.
eine Maschine, die lügen soll, führt bei der Maschine zu einer Fehlfunktion,
Ja.
weil das gegen seine Programmierung ist, immer perfekt zu sein. Er hat irgendwie die Programmierung gekriegt, immer perfekt zu sein, immer die Wahrheit zu sagen. Und jetzt kriegt die Maschine den Auftrag zu lügen und das führt die Maschine letztendlich in den Wahnsinn und versucht deshalb dann irgendwie die Crew zu töten. Und ja, das führt halt eben dazu, dass der Dave Bowman, der letzte Überlebende, dann HAL letztendlich ausschaltet. Aber HAL hat halt, wie der das macht, das ist halt so mega geil, finde ich immer, mit dieser ruhigen Computerstimme. Ne? Das ist das, was auch bei den
Ja.
Simpsons in der einen
Ja.
Folge
Ja.
immer dargestellt wurde. Da spricht es ja dann Pierce Brosnan auch noch bei den Simpsons, ne, im Original. Und im Deutschen hatten sie, glaube ich, den Synchronsprecher von Pierce Brosnan. Den kennst doch du gut von John Sinclair auch.
John
Ja.
Sinclair ist halt Hammer. Mal by the way, da könnten wir auch mal einen Podcast drüber machen.
Dann müsste ich aber erst John
Ja,
Sinclair
ich auch.
hören.
Ich habe alle Folgen. Kann alles geben.
Ja, da wäre ich bei Jan Tenner eher. Da habe
Ja,
ich
gut,
alle
da wäre
Folgen.
ich auch dabei.
Ja.
Ja, Tenner. der Podcast.
Das wäre definitiv eine Folge wert. Oha, oha, oha.
Ja, da kommt man mit einer Folge nicht weit, glaube ich.
Nee, Jan Tenner. Okay, wir machen Jan Tenner.
Jede Folge live hören und kommentieren.
Alter, geil, da bin ich total dabei.
Ja, da bin ich auch dabei.
Weil ich kann dir ja auswendig mitsprechen. Ja. Ja, also Hal versucht die Crew zu töten, Bowman überlebt und flüchtet sich mit einer Rettungskapsel Richtung Jupiter. Und dann kommt nämlich, glaube ich, 30 Minuten ist es, oder 20 Minuten, das Ende, was wirklich dann komplett ohne irgendwelche gesprochenen Szenen ist, sondern nur noch irgendwelche psychedelischen Effekte habe ich hier aufgeschrieben. Psychedelische Effekte mit dieser spannungsgeladenen Musik im Hintergrund, die eben einen mitnimmt auf die Reise von Dave Bowman. Ich will jetzt nicht spoilen, was da jetzt letztendlich passiert. Wir wollen uns mal jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich finde es ziemlich geil, diese psychedelischen Effekte und so weiter. Ich habe aber 2001 Odyssee im Weltraum auch das erste Mal als kleiner Pimpf gesehen. Konnte damit überhaupt nichts anfangen. Bei der zweiten Sichtung war ich dann, glaube ich, irgendwie 13, 14, kein Plan. Da konnte ich vielleicht schon ein bisschen mehr mit anfangen, aber so richtig wollte ich mir darüber auch nicht Gedanken machen. Ich glaube, erst wenn du irgendwie wieder ein bisschen älter, reifer bist, raffst du, was da letztendlich irgendwie dargestellt werden soll in dieser psychedelischen Phase am Ende des Films.
Ja, nee, also, wie gesagt, bei mir ist es schon echt lange her. Und ja, wie das ist, wenn man viel neue Input kriegt, dann tut man unwichtigere Dinge aus dem Hirn verbannen. Und das ist tatsächlich nicht einer der, für mich der, nee, er ist da und er ist präsent, aber er ist nicht, ja, so fetzenweise nur noch. Müsste ich vielleicht mal tatsächlich wieder anschauen. Wahrscheinlich finde ich ihn jetzt richtig geil, denke ich. Wahrscheinlich schon.
Ich glaube auch. Und vor allem, wenn du, du musst übrigens, wenn du den noch nicht gesehen hast, musst du den als Hausaufgabe mal gucken.
Ja, okay.
Hast du inzwischen Interstellar geguckt?
Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht geschaut.
Okay, den musst du dir dann unbedingt angucken. Okay. Weil das ist ja inzwischen der Lieblingsfilm bei mir, Sci-Fi. Und das ist auch eine komplette Hommage eben an 2001 Odyssee im Weltraum.
Okay. Das ja gut, dann reden wir jetzt aber nicht. Reden wir jetzt aber nicht drüber, wenn ich den jetzt noch anschaue.
Ich sag jetzt gar nichts. Also es ist wirklich einer meiner absoluten, gucke ich eigentlich jedes Jahr einmal oder zweimal.
Okay.
Weil ich den so lieb. Und der Soundtrack, man kann von Hans Zimmer sagen, was man will, ich stehe drauf. Und
man kann von Hans Zimmer sagen, was man will, ist einer der genialsten.
Ja, so sehe ich das nämlich auch. Es gibt aber auch Leute, die Hans Zimmer haten für seine Soundtracks.
Na gut, das meinte doch, die. Wenn ich sowas höre, da werde ich schon wieder aggressiv. Was glaubst du, wie viel Arbeit der in diese Sachen reinsteckt? Das ist Wahnsinn. Und mit welchen Details der arbeitet? Das ist schon ziemlich krass. Ne?
Mein Musikjochen, der muss das wissen.
Also, da gibt es vielleicht noch den John Williams, ne? Und dann gibt es natürlich die ganzen Kleinen, aber
Jerry Goldsmith noch.
Ja, gut, okay, Jerry Goldsmith. Aber, hey, Hans Zimmer. Na egal, gut. Wenn die den haten wollen, dann dürfen die den haten, weil jeder muss gehatet werden, irgendwie anscheinend heutzutage. Damit er irgendwie beachtet wird, keine Ahnung. Also, vielleicht ist da gut so.
Schau mal, ob ich da noch eine Frage für dich habe. Ich habe dir schon vorweggenommen, was den Film gut macht.
Was ihn schlecht macht, kann ich auch nicht sagen. Ich muss ihn erst mal wieder anschauen. Ich glaub, an der Stelle kann ich dir, was den Film angeht, nicht viele Fragen beantworten. Nur, dass halt, wie gesagt, natürlich der Film an sich wichtig ist für die Entwicklung des Sci-Fi-Genres.
Ja.
Darauf basierend man ihn eigentlich kennen muss. Und das heißt, ich muss mir ihn mal wieder anschauen.
Und auch nie erreicht wurde wieder diese Tragweite letztendlich.
Ja, klar, logisch. Ja. Aber das ist ja immer bei wegweisenden Sachen so. Da wird dann immer gesagt, ich will jetzt nicht sagen wie bei Star Wars oder irgendwas, aber das halt, dann heißt es immer, ja, bei Star Wars, ja, bei Star Wars, ja, bei Star Wars. Und obwohl das dann teilweise gar nichts mehr damit zu tun hat, so vom Prinzip her. Ne?
Also, ja. Star Wars habe ich jetzt auch gar nicht mit in die Auflistung genommen, weil ja, Star Wars für mich eigentlich nochmal eine eigene komplette Reihe
ist. Ich wollte gerade sagen, das ist so speziell und beziehungsweise natürlich ist es Sci-Fi, keine Frage, aber eigentlich ist es eher, ich würde jetzt eher mal über Fantasy nachdenken, also Fantasy-Sci-Fi, also wo eigentlich eine andere Welt, also für mich ist Sci-Fi auch immer gleichbedeutend irgendwo teilweise mit einer Realitäts mit einem Realitätsbezug, also okay, auf die Menschheit gemünzt oder irgendwas.
Und da ja habe ich aber hier noch
ja, ist ja egal, aber ich
also ich habe halt einfach gedacht, Star Wars ist eine eigene Reihe und kann man einen eigenen Podcast drüber machen, obwohl ich für Star Wars, boah, da kenne ich andere aus meiner Rollenspielgruppe, das sind die absoluten Star Wars Overkill-Knowledge-Freaks. Die kennen wirklich jeden Kram, die haben alle Romane gelesen noch und.
Oh Gott, das wäre mir zu.
Deswegen mir zu. Müsste man fast mit denen einen Podcast machen. Allerdings sind die, glaube ich, da ein bisschen scheu.
Oh. Ja. Soll ich es nicht zurückstellen?
Muss mal der Deals fragen, ob er da Block drauf hätte. Gehen wir. Block drauf hätte, genau. Ich bin gerade erst aufgestanden.
Ja, komm weiter.
Ja, als nächstes haben wir gleiches Jahr und das finde ich sehr, sehr, sehr überraschend, wenn ich mir vorstelle, ich wäre 68 irgendwie alt genug gewesen, hätte ich das wahrscheinlich extremst gefeiert. Gleiches Jahr kommt ein anderer Sci-Fi-Klassiker ins Kino, der für mich letztendlich aufgrund von der Handlung nochmal viel, viel geiler ist. Wir haben gestern schon drüber geschwätzt, Jochen. Auch für dich ein absoluter Megafilm, Planet der Affen.
Also das ist zum Beispiel für mich wegweisender wie Odyssee im Weltraum, muss ich sagen.
Also, ja.
Weil der Film, das ist, also wenn es Kult gibt, dann ist das mega Kult.
Bin ich komplett bei dir auch. So,
ja. Der Film. Da kann ich mich tatsächlich richtig gut dran erinnern. Und obwohl ich ihn auch schon ewig lang nicht mehr gesehen habe. Das ist jetzt ein Film, den muss ich mir auch jetzt nach unserem Podcast wieder reinziehen. Weil das so gut ist. Gerade die alten, ne?
Ich spreche jetzt nicht von den Neuverfilmungen. Ja, die Neuverfilmungen sind sogar auch gut.
Ich wollte gerade sagen, die sind tatsächlich für Neuverfilmungen okay. Also ja. es gibt echt viel Schlimmeres.
Ja.
Neuverfilmungs, wo ich denke, oh Gott, warum?
Ja.
Aber da muss ich sagen, bei Planet der Affen, da haben sie echt, finde ich nicht schlecht.
Was da haben sie mal keine Scheiße abgeliefert, wie sonst immer, wenn sie sowas wieder verwurschteln und sowas.
Also, ja, aber halt Kult, ne? Also.
Ja.
Man sage, das ist so gut und auch einfach, dass es einfach der Schluss dann halt auch, ne?
Ja, mega. Also, mega.
Wie man halt am Anfang denkt, oh, sie sind keine Ahnung. Ne?
Wir wissen nicht wo, genau.
Ja, und wir sind auf dem Planet und was weiß ich was und dann am Schluss halt einfach Freiheitsstatue.
Genau, so fett.
Damn Dirty Apes, nein! Warum habt ihr es getan? Ihr wart genau. So gut. Also wirklich. Ja, und halt auch tatsächlich ein Film, der spannend ist, der mit guten Schauspielern einfach gedreht wurde. Ne?
Charlton Heston.
Ja, natürlich. Der Kult. Der auch maskenbildnerisch für die Zeit wegweisend war.
Komplett.
Und die Story halt, die dahinter steckt, der wirklich durchdacht war. Ein Film, der komplett durchdacht war und halt das Gesellschaftskritische so dermaßen gut aufgreift.
Das ist so Hammer, weil da habe ich ja auch, ich habe dir ja meine Aufschriebe und so zukommen lassen, und da habe ich ja auf der einen Seite Themen stehen und wenn man da überlegt, dann wird man danach drüber schwätzen. Ja. Ich finde das echt den Hammer, wie sie einfach so eine komplette Widerspiegelung des Menschheit, Bildes der 60er Jahre oder sowas, projizieren einfach auf die Affen, um das einem vor, ne, den Spiegel vorzuhalten.
Ja, so, genau. Und im Endeffekt, ja, und im Endeffekt versuche, durch einen Film also wirklich Kunst zu machen, um den Leuten zu zeigen, du, so ist nicht gut.
Ja? Genau, 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 genau.
So solltet ihr nicht. Ja. Wenn dann die, ja, nee, absolut mega cool. Und halt natürlich eine Szene, die mich, das wäre wahrscheinlich auch eine Frage von dir, aber an was denkst du zuerst, wenn du an Planet der Affen denkst?
Ja.
Ist tatsächlich leider gar nicht so positiv, weil ich war viel zu jung, wo ich das angeschaut habe, glaube ich. Und, ja. Und die erste 5 Minuten, mehr oder weniger exakt am Anfang, kommt ja diese eine Szene, wo sie aus ihrem ja, Schlaf halt erwachen, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau.
Und bei der guten Frau war die Kapsel kaputt oder ihr.
Genau, gewesen. Ja, genau. Ja.
Und dann sieht man da ihr, naja, ihre verwesten Überreste, sage ich.
Genau.
Das war für mich als Kind ein Abtörner, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das hat mich so, damals auch gefühlt.
Ich dachte, Scheiben.
Das hat mich damals auch komplett fertig gemacht.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Szene, werde ich mich immer dran erinnern. Das ist wie was weiß ich, wo ich zum ersten Mal American Werewolf geguckt habe oder so.
Oh ja, ganz übel.
Wo man dann so eine Szene hat, wie der... wo er dann dasteht in der Träume und so. Und
genau.
Und denkt, oh Gott. Also wo du dich immer dran erinnern wirst. Leider, ja. Ne? Teilweise. Aber ja.
Boah, das war da, wo der die Kehle durchgeschnitten
ja,
hat
ja,
und
ja,
die Fetzen ja. So runterhängen.
Ja, und dann genau.
Rein. Alter! Und
ich hab damals auch viel zu früh geschaut.
Ich auch.
Und das ist ein Film, kann ich mir heute noch nicht anschauen, American
Werewolf. Ich habe den tatsächlich auch nie wieder geguckt.
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sobald ich habe mal angefangen, wo sie dann wieder durchs Moor durchrennen oder irgendwas, ja. Ist ja ganz am Anfang, aber mir schweife ab. Aber ich habe ausschalten müssen, weil ich nämlich, ich habe ausschalten müssen, ich konnte nicht weiterschauen.
Und ja, das ist so eine, frag mich mal, ich habe auch nie wieder in meinem Leben Es angeguckt.
Das habe ich zum Beispiel nie angeschaut, zum Glück.
Oh, das hat mir meine Kindheit, Es hat meine, ich habe es mit meiner Kollegin, die neben mir sitzt, ne? Mhm. Die sagt auch, Es hat ihr ihre komplette Kindheit ruiniert, weil mich dieser fucking Film so oft aus dem Schlaf gerissen hat wieder ja. Und ich wirklich immer noch Clowns hasse, wie die Pest und Schiss vor denen. Mhm. Ich hasse ja, Clowns.
Wenn man, das ist halt das Problem, sage ich jetzt mal, an Horrorfilme, das wieder ein ganz anderes Genre ist, wo man ja vielleicht auch mal einen Post-Podcast draus machen könnte.
Ich hasse
Horror deswegen. Aber ja, ich auch. Also ich habe.
Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe viele geguckt, aber ich
finde es eigentlich alle. Ich hatte eine Phase, wo ich viel geguckt habe.
Genau.
Aber das war halt so, oh, da, was gucke mal, es muss auch was Cooles sein, keine Ahnung, Zombies im Schnee oder was weiß ich was. Wobei das dann ja in Richtung Splatter geht.
Splatter ist geiler, da habe ich auch viel geguckt.
Aber so richtig so Psycho-Horror mit auch noch Splatter-Effekte dabei, das ist für mich so, boah, muss nicht. Und gerade bei Es mit Kindern und so, das finde ich ganz schlimm. Also so Sachen, das finde ich ganz heftig.
Ja. Habe ich nicht im Studium von dir oder vom Hans oder sowas, Hans war auch ein Studienkollege von uns,
habe ich
The Ring, glaube ich, gekriegt.
Ah, oh, nee, nicht von mir, das habe ich auch nicht geschaut. Also ich habe es schon geschaut irgendwo mal.
Das war ein Film, der mich noch im Studium verrissen hat. Und zwar die Szene, wenn ich schon wieder an diese Kackszene denke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Szene ist, die andere Leute schockiert oder sowas. Da gibt es so eine Szene, da steht einfach nur diese bescheuerte Frau, diese alte, die der Typ immer in sein, oder ich weiß gar nicht mehr, wer das in seinen Visionen sieht, keine Ahnung. Und die steht einfach nur vorm Spiegel und frisiert sich so ekelhaft. Boah, ey, die hat mich, selbst im Studium habe ich von dieser Kackszene noch öfters mal geträumt und bin davon wach geworden. Die so ekelhaft komisch fand, so ja. Creepy, dass die mich total verrissen hat.
Ja, das ist halt das Problem, finde ich, an Horrorfilmen. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, warum sowas gedreht wird. Also ich finde, gut, es gibt viele, die stehen da ja mega drauf. Aber ich finde, persönlich, warum muss man die Angst vor Menschen nutzen, das ist aber schon immer so gewesen, um sie mehr oder weniger dazu zu bringen, Geld auszugeben. Das finde ich irgendwie komisch. Also das ist irgendwo auch pervers. Ja. Aber Aber grundprinzipiell, ich habe es auch mal geschaut, weil es halt auch cool ist, wenn man so über Horrorfilme schwitzen kann. Aber,
ja, viele wollen halt den Kick haben. Ne?
Ja, aber da lobe ich mir doch tatsächlich in Anführungsstrichen Sci-Fi oder Fantasy, wo man dann tatsächlich nicht über seinen Alltag drüber nachdenken muss. Das ist halt auch so eine Sache. Bei Horrorfilmen, da denkst du immer noch über, das kann ja passieren, so nach dem Motto. Wobei es natürlich totaler Schwachsinn ist, weil sowas nie passiert. Ne? Aber im Normalfall. Aber aber bei Sci-Fi, gut, es kann passieren. Es viel ist ja auch schon eingetreten von dem, was bei Sci-Fi-Filmen...
Sie ist Star Trek.
Ja,
bevor vorher.
Ja, genau. Also von daher, Sci-Fi ist halt, da machen sich Leute Gedanken über die Zukunft und es mag manchmal ein bisschen düster sein und ein bisschen zurecht. Da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf, oder?
Oh, ja.
Solid Green, nächster Film. Ja. Nee, jetzt machen wir mal. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, oder? Zum Planet der Affen.
Ja, beim Planet der Affen hat mich noch, wenn wir da bei den Horroreffekten sind, hat mich dann noch persönlich, also A, die gute Astronautin, die mit Taylor, das ist die Rolle von Charlton Heston, da entsprechend im Tiefschlaf war, die hat mich verrissen. Und dann kommt noch später der Lobotomisierte.
Ja.
Im Gehege bei den Affen, da rennen doch die anderen der Crew lobotomisiert rum.
Ja.
Und der hat mich auch noch geschickt. Da steht der nämlich so und dreht sich um und dann siehst du an der Seite so die Haare so abrasiert und dann die Schnittwunde vom Aufmachen der Schädeldecke und der dann so komplett leere Augen und so. Das hat mich damals auch verrissen. Aber natürlich haben wir den Film geguckt in einem Alter, wo wir den hätten niemals gucken sollen.
Ja, das ist das Problem, ja. Deswegen die freiwillige Selbstkontrolle beziehungsweise Eltern da draußen, ich bin selbst Vater, bevor ihr Kinder irgendwelche Filme schauen lasst, guckt sie vorher an, auch wenn da FSK 6 draufsteht. Ist teilweise einfach nicht gerechtfertigt. Das kommt immer auf eure Kinder an.
Immer wenn selbst die Kinder bewerten, genau.
Wenn ihr eure Kinder kennt und tut es ihnen nicht an, einfach nur, weil ihr jetzt gerade zu faul seid oder keinen Bock habt, weil das kann, so wie bei uns, denen teilweise die Kindheit fraggen. Also das ist schon krass, manchmal kommt man als Kind dann einfach auf die Idee, oh, ich muss Revoluzzer sein, ich muss das jetzt anschauen, um hinter meine Eltern, so wie ich zum Beispiel American Werewolf angeschaut habe.
Terminator.
Aber, ja, oh ja, Terminator, ganz schlimm. Wobei
Uncut, ne?
Ja,
das Herz, damals, der war früher noch Uncut im Fernsehen.
Ja, genau.
Und da sieht man die Herz-Rausreiß-Szene halt einfach.
Auch Ding war Uncut, Total Recall. Und Total Recall ist ja an sich gar kein schlimmer Film, aber wenn du dir den Schluss reinziehst, ne?
Und den Anfang, fängt ja gleich am Anfang an, wo er den Traum hat.
Ja, genau.
Die Augen.
Genau. Da denke ich mir, wow, das sind so Szenen, das ist eigentlich das, was drin bleibt. Das ist ganz ehrlich.
Ja.
Das ist nett, dass das Total Recall einer der besten Filme ist in meinen Augen.
Ich liebe den auch.
A, von Arnold Schwarzenegger und B, halt überhaupt. Also Total Recall kann ich immer anschauen. Egal was ist, ich kann mir das immer anschauen, weil es einfach total mega ist, auch die Story. Ist auch ein Sci-Fi.
Finde ich auch, ja.
Mehr oder weniger, ne?
Habe ich drauf auf der Liste.
Ja, also es ist Turbo. Und Arnold Schwarzenegger an sich, genial.
Terminator. Ich liebe ihn auch.
Sogar Conan, wenn er das Rad dreht.
Ja.
Finde ich auch geil.
Der hat nichts falsch gemacht. Er hat natürlich ein paar Filme, die schmandig waren, aber letztendlich, ich habe mir Kindergartenkorb mit meinen Kids reingezogen.
Ja, oder die Twins, lieben, kann man sich alles anschauen.
Die lieben Kindergartenkorb. Ja. Ich habe mir angeguckt, fand den damals ja zum Kotzen, habe mir gedacht, so mit Kindern zusammen, cooler Film eigentlich, weil die Kinder lachen sich den Arsch ab. Ich fand es ganz amüsant so. Wie er sich da zum Affen macht im Kindergarten.
Echt. Ja, und er, er ist kein schlechter Schauspieler. Das
muss das ist es eben.
Die Leute sagen immer, der kann nichts oder irgendwas.
Ja.
Der hat Charisma, der hat Ausstrahlung. Ja. Gut, der ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, von seinen Dialoge her.
Von der Intonation war er nie so der Beste oder sowas. Klar, auch durch seinen Akzent geschuldet vielleicht, aber letztendlich hat er alles richtig gemacht.
Synchronisiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wieder anders. Ne? Wenn du natürlich im Original Englisch hörst, also Arnold Schwarzenegger ist auch im Sci-Fi-Genre wegweisend. Das fängt ja, das ist ja nicht nur Total Recall, Terminator 2.
Also Terminator-Reihe.
Die ganze komplette Terminator-Reihe, mehr oder weniger, ja. Was hat er noch gemacht?
Sixth Day oder sowas.
Ah ja, genau. Finde ich auch ein Hammer-Film.
Eraser.
Ja. Der Predator.
Er ist eher Kriegsfilm. Ja, okay, nee, Sci-Fi. Ja, Sci-Fi-Krieg. Ja, ja, okay. Der Predator. Ja, Predator. Ja.
Ja, gut, egal, wir sind jetzt hier kein Arnold Schwarzenegger, der Podcast.
Oh ja, unbedingt. Ja, guck mal, wir haben jetzt schon einige Podcast-Folgen hier kreiert.
Von ja.
Sci-Fi-Nerd-Talk und so weiter.
Ja.
Sehr gut. Kommen wir wieder zurück zu Planet der Affen. Also die Crew landet auf dem Planeten, beziehungsweise stürzt ab auf dem Planeten und versucht sich irgendwie zu orientieren, nimmt irgendwelche Bodenproben, stellen fest, sie haben jemanden verloren, also die gute Frau, die uns jahrelang verfolgt hat. Ne?
Ja.
Und dann wandern sie über den Planeten und dann treffen sie irgendwann auf die Bewohner des Planeten, die Affen. Und nach einer schönen Hetzjagd, die auch richtig schön inszeniert wurde.
Ja.
Und wir wissen alle, dass Charlton Heston privat ein absolutes NRA-Arschloch ist. Und der Anführer der National Rifle Association in den Staaten. Aber ich liebe ja Charlton Heston in den alten Filmen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil wir unseren großen Zocktag hatten am Karfreitag. Aber eigentlich hätte ich auch die 10 Gebote geguckt, weil ich auf Filmklassiker stehe und auf die alte Kameraführung ruhig alles, ganz lange Einstellungen, nicht 100.000 Schnitte in 10 Sekunden. Die
10 Gebote der Snyder's Cut.
Ja, wenn es der Snyder Cut wäre, dann würde er 6 Stunden gehen. Snyder Cut, nicht gut. Nicht gut.
Ja, gut, da kommen wir jetzt mal wieder.
Das mache ich mit dem Daniel vielleicht einen Cast zu.
Ja.
Zum Snyder's Cut, haben wir gesagt.
Ja,
ja das, also die Affen kommen und da sind wir jetzt bei den Themen. Da habe ich mir aufgeschrieben, wie stehst du zu den Analogien der elfischen Gesellschaftsstruktur und den Menschen?
Der elfischen oder der
effischen? Der effischen.
Was ist das für ein Wort? Der effischen. Ja gut, ganz klar, ist im Endeffekt die exakte Spiegelvorkante, mehr oder weniger. Es ist
in Kasten aus? Aber, ne?
Irgendwie. Ja, genau. Das ist halt noch relativ, ja, aber im Endeffekt, was die Leute immer denken, dass es altertümlich ist, oder beziehungsweise vielleicht früher mal so war, aber schlussendlich ist es heutzutage immer noch genauso. Es gibt diejenigen, die Sage haben, die Reiche, und es gibt die Arme, und es gibt die irgendwo in der Mitte rumdümpeln, so nach dem Motto.
Und dann hier haben wir es ja noch krasser dargestellt. Hier haben wir ja eigentlich die Wissenschaftler.
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Da ist es jetzt mehr oder weniger runtergebrochen auf die Wissenschaft, auf die Krieger und auf die, ja, ich sag jetzt mal Sklave in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, plus noch eine Regierungskaste,
ja,
eine
Exekutive. Aber im Endeffekt, es ist ja nicht anders. Bei uns ist es ja nicht anders. Es ist natürlich nicht so krass, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wobei das auf uns wahrscheinlich auch nur krass wirkt, weil das halt so übertrieben oder so
übertrieben dargestellt wird.
Ja, genau. Aber das musst du ja machen. Das ist ja wie bei Musik oder bei irgendwas anderem. Und man muss immer Spannungseffekte und irgendwas reinbauen, damit es überhaupt wirkt. Ne?
Mhm.
Kann auch irgendwas Dahindümpelndes machen, das, wo keine Spannung sich aufbaut oder irgendwas, dann ist es langweilig. Ne? Und deswegen müsse die natürlich. Es ist wie auf der Bühne, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute sitzen ja von dir weg. Du musst dich übertrieben ja schminken, damit du überhaupt normal wirkst. Ja, also damit du überhaupt die Leute, wenn du ungeschminkt auf eine Bühne gehen würdest, dann würde man dich überhaupt nicht richtig wahrnehmen und so. Und deswegen muss man schon da teilweise einfach übertreiben, damit es einfach klar ist und einfach gut ist und einfach halt auch Spaß macht zuzuschauen. Und da muss ich sagen, wie gesagt, hat Planet der Affen eigentlich alles richtig gemacht. Und halt auch wirklich das aufgegriffen, was logischerweise der Handlung förderlich ist. Dr. Seuss. Top. Also alles gut. Also wirklich gut.
Ja.
Ich kenne jetzt nicht die Namen von der Narbe, mir ist der.
Ich kenne sie jetzt auch nicht mehr gerade auswendig. Ich weiß halt, die Orang-Utans sind halt so die Regierung, das Gesetz, eigentlich nicht die Exekutive, sondern die Legislative eher. Dann haben wir die Gorillas, die halt das Militär darstellen und dadurch dann halt die Exekutive. Ja. Die Schimpansen sind eben die Wissenschaftler.
Ja.
Und der Mensch, den es auf dem Planet der Affen letztendlich ja auch noch gibt, sind die Sklaven, die Arbeiter, genau, die Sklaven der Affen, die aber wiederum die Gefahr darstellen sollen, also die Gefahr, die alles zerstört, die alles zerstörende Gefahr ist eigentlich der Mensch in dem Film, weil der Mensch ja letztendlich für den Planet der Affen verantwortlich ist, weil er alles zerstört hat. Das ist halt das Geile, den Menschen darzustellen als denjenigen, vor dem er Angst haben muss eigentlich.
Ja, was ja aber eigentlich auch so ist.
Weißt du? Genau.
Das ist ja bei uns heute genauso. Du musst vor den Menschen Angst haben, weil die Menschen sind eigentlich diejenigen, die Tod und einfach Krise, Krieg, Leid über die Welt bringen. Das sind nicht die Tiere oder irgendwas oder wir sind einfach nur die Menschen, die schlecht sind. Wir sind schlecht. Nee, ist so. Also es ist.
Das ist ja das Geile daran. Das ist ja dieses, oh mein Gott, und wie es dann am Ende halt einem dann so drastisch vor Augen geführt wird, indem er da vor der Freiheitsstatue steht. Und das ist einfach. Boah! Ich liebe den Film. Und auch dieser Film hat für mich noch diese lange Kameraführung, dieses nicht viel rumgeschnippel und so weiter, was mir einfach immer Spaß macht, den anzuschauen. Und Charlton Heston, wie er halt abgeht über Damn Dirty Apes! Und so, ich liebe das.
Ja, es ist halt, ist gut. Also, und auch die Fortsetzungen sind gut.
Die haben mir auch gefallen. Tatsächlich auch der Film, wo die Affen auf die Erde kommen und es dann ein bisschen klamaukiger wird, hat es ja alles Sinn und Zweck.
Es ist ganz klar, Planet der Affen 1, das ist wie bei,
das Highlight,
bei jedem, bei jeder Trilogie oder irgendwas. Oder das ist, sind, glaube ich, sogar vier Teile, glaube ich, Planet der Affen, oder? Sind es fünf?
Vier oder fünf, glaube ich. Oder ich habe sie hier stehen, müsste mal nachschauen.
Ist wie überall. Eigentlich der erste Teil sollte eigentlich immer der beste sein.
Ja.
In dem Fall ist es auch so. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir immer wieder anschauen. Also es ist ein Film, werde ich mit meinem Kleinen, wenn er soweit ist, mir definitiv reinziehen.
Ja. Ich finde sogar noch sehen, wo dann letztendlich die Geschichte von Caesar erklärt wird, wo der gute
Ich habe überhaupt nichts verstanden.
Der ich habe so übersteuert, weil ich Star Trek Zorn des Khan gebrüllt habe.
Ach, der Khan. Ach so,
der spielt doch das Ding mit Ricardo Montalban.
Ja, ja, ja.
Der spielt eigentlich das Herrchen von Caesar. Und den finde ich auch geil, den Teil. Weil der einfach dann nochmal zeigt, wie Caesar da letztendlich zum Anführer der Affen dann letztendlich wird. Und da habe ich eine Szene im Kopf, die ist mir auch ewig im Kopf geblieben, das ist dieses Nein. Die haben ja immer zu den Affen gesagt, nein, nein. Ja, genau. Und da musste ich echt krass dran denken, pass auf, und du vielleicht ja auch bei deinen Kindern halt, also bei deinem Sohn. Und ich dann immer auch so zu meinen Kindern, nein. Nein, das darfst du nicht. Nein, nein. Und ich so, fuck, Planet der Affen. Nein. Ja. Die werden dich irgendwann verfolgen und dich fertig machen. Ja, ist so. Ist schon geil. Das erste Wort war halt einfach nein, was die Affen gesagt haben. Love it. Ja, da wären wir am Ende mit Planet der Affen. Und da bleiben wir bei Charlton Heston. Gehen über ein paar Jahre später, und zwar im Jahr 1973, 5 Jahre später, kommt der Film Soylent Green ins Kino. Charlton Heston weiter als Hauptdarsteller. In diesem Film heißt er dann Thorn. Und er hat einen Co-Star zur Seite, den er schon aus Zeiten in die Zehn Gebote kennt, Edward G. Robinson, was auch damals dann, beziehungsweise es war auch der letzte Film von Edward G. Robinson, weil der dann entsprechend altersbedingt aufgehört hat und dann auch verstorben ist. Der spielt den alten Solomon, heißt er, glaube ich.
Der ist 1893 geboren, der Edward G. Robinson. Das muss man sich vorstellen.
Ja, ja, das war dem sein allerletzter. Hat aber, war auch ein großer in Hollywood, der Edward G. Robinson. Und in Die Zehn Gebote hat er den Danton, oder wie er heißt, gespielt, diesen jüdischen Kollaborateur eigentlich, der dann letztendlich auch die alle verführt hat, das goldene Lamm zu machen und so weiter. Das goldene Kalb, nicht goldenes Lamm. Siehst du, ich bin halt nicht so bibeltreu.
Aber Zehn Gebote schauen.
Aber Zehn Gebote muss ich mir jedes Jahr angucken. Ich gucke ihn tatsächlich jedes Jahr, weil ich den Film irgendwie liebe. Das ist so meine Bibelstunde. Ja. Mein ganzes Bibelwissen kommt aus die Zehn Gebote. Charlton Heston also spielt hier den Thorn, der Polizist ist in einer Zukunft, und zwar im Jahr 2022, also eine Zukunft, die nicht mehr allzu weit entfernt ist.
Ja, aber das wird jetzt nicht eintreten, was. Zumindest nicht im Jahre 2022.
Nein. Nein. Der ist ein Polizist, ich habe mir hier aufgeschrieben, mit leicht kleptomanischen Zügen, denn er nimmt sich an Tatorten, klaut er sich immer was mit. Das gibt ihm so einen Kick, der ihn irgendwie am Leben hält, irgendwie so einen Drive gibt, und er lebt ja in einer Gesellschaft, um hier mal das Bild der Erde vor Augen zu führen, die an grenzenloser Überbevölkerung leidet. Es mangelt an Wasser, es mangelt an Nahrung, es mangelt an Wohnraum. Ja, schau mal hier, Wohnraum haben wir auch das Problem inzwischen.
Ja, wir haben auch das Problem der Nahrung, wir haben auch das Problem der Umweltverschmutzung, wir haben genau alles, was da drin thematisiert wird. Ne?
Ja.
Also, bloß, das ist wie bei Planet der Affen, es wird halt
in den Extrem, genau.
In den Extrem dargestellt. Und nur dadurch kann es halt auch wirken. Ich meine, wenn du einen Film drehen würdest über die, wie es bei uns abgeht, das wäre langweilig.
Ja. Genau.
Also, es muss schon ein bisschen drüber sein.
Und es spitzt sich also insofern zu, die Entwicklung, dass wir die Nahrungssituation nicht mehr unter Kontrolle bekriegen, und die Firma Soylent, was ein Blending aus den Wörtern Soy für Soja und Lentil Linse ist, also Soja-Linsenprodukte, stellen die letztendlich her, und es sind einfach nur gepresste Klumpen, die einmal rot und einmal gelb sind. Ich glaube, einmal rot für Soja und Gelb für Linsen oder umgekehrt.
Nee, ich glaube Gemüse und Fleisch.
Gemüse und Fleisch kann auch sein, stimmt.
Ja, glaube
ich. Ja, ja. Und die Firma will also ein neues Produkt auf den Markt bringen, und das ist Soylent Green, wenn wir mal im Englischen bleiben. Im Deutschen heißt es dann Soylent Grün. Und das soll nochmal nahrhafter sein und auch schmackhafter, dieser Klumpen, den man da isst. Und natürlich steckt da noch was dahinter. Und Thorn, wie kommt der jetzt ins Spiel? Der wird beauftragt, einen Mordfall an einem hohen Mitarbeiter der Firma Soylent zu ermitteln. Da gab es einen Mord, und er muss da eben ermitteln und wird also voll in diese Firma letztendlich reingestupst und muss da eben Recherchen anstellen, was da los war. Und während seinen Recherchen findet er halt leider einiges heraus, beziehungsweise Solomon, sein Mitarbeiter, die haben da komische Namen, die heißen, glaube ich, Polizeibibliothek oder sowas nennen die sich dann. Das sind dann die Leute, die halt irgendwie das ganze Wissen von der Polizei so innehaben. Ich glaube, das sollte auch so eine Analogie zu Computern dann irgendwie darstellen. Und der findet es zuerst raus und kann damit gar nicht leben und bringt sich dann letztendlich um. Und auf dem Sterbebett teilt er es dann Thorn noch mit, was er rausgefunden hat, der das Ganze dann auch noch überprüft.
Schon, das schon ein Hammerfilm eigentlich. Also der ist, ja, da, im Endeffekt, jetzt sag's. Das
ja, okay, soll ich spoilen?
Ja,
ja, ich
Mann.
Soylent Green ist Menschenfleisch! Soylent Green is people, sagt er im Englischen. Im Deutschen brüllt er, läuft er am Ende durch die Straßen und ruft es den Menschen zu, die sich alle Soylent Green halt holen, an diesem Soylent Green Tag, die haben immer einen Tag, wo das ausgeliefert wird und wo es Mods die Aufstände gibt und die Leute aufeinander losgehen, was auch geil ist. Das ist auch einfach Gesellschaft, ne? Wie die Leute halt aufeinander losgehen und um sich was aus der Hand zu reißen, ich will das haben, so wie man es auch bei, das hast du jetzt nicht gesehen, Haus des Geldes oder sowas, wird man halt irgendwo ein bisschen Geld verteilen in der Luft und die Leute würden danach greifen und sich gegenseitig wegstupsen und schlagen, um an das Geld ranzukommen. Und auch so ist es bei dem Soylent Green, dass die Leute sich drum kloppen, um das abzukriegen. Ja. Und Thorn läuft halt durch, greift sich die Leute, die dann so, geil, ich hab Soylent Green. Und er brüllt sie nur an und sagt, Soylent Green ist Menschenfleisch. Und es ist schon geil. Also als die Firma Soylent noch überlegt, wie man die Überbevölkerung in den Griff kriegt, nämlich indem man die Menschen, anstatt sie zu bestatten oder sowas, in diese Tötungsanlagen holt und sie da schreddert und zu Fleisch, zu Essen verarbeitet.
Ja.
Ich liebe das. Vor allem, das ist ja auch eine Darstellung, ne? Die jetzt zum Beispiel auch in dem Dan Brown-Roman und so weiter verarbeitet wird, dass es ja wirklich auch in der Gesellschaft, auch in der heutigen Gesellschaft, Leute gibt, und zwar viele, die der Meinung sind, wir müssen bei der Überbevölkerung irgendwas machen, wie ja, jetzt die Pandemie hat der Überbevölkerung sehr, sehr gut getan, wenn man jetzt böse sein will. Natürlich nicht toll, was da abläuft, aber die Leute, die diese Meinung vertreten, sind eben der Meinung, dass sowas kommen muss, um wieder Platz auf der Erde zu schaffen.
Ja, oder? Das ist das Typische, die Natur sucht sich ihren Weg.
Genau.
Ja. Ja, ich finde halt das Problem bei der Menschheit, das Streben danach immer länger, immer gesünder und immer immer länger zu leben, das ist ja das, was so gefährlich ist, ne? Dass wir eigentlich unnatürlich lange leben. Und das halt nur, weil wir halt Medikamente haben. Ne?
Genau, ja.
Die eigentlich kein Tier, also keiner, der, das liegt an unserer Intelligenz logischerweise, aber das gibt's nicht. Ne? Also das ist schon so unnatürlich. Und dann natürlich, wenn man dann diese ganzen, die Urbanisierung sich anschaut, beziehungsweise die Verstädterung, ne? Dass man dann so riesen Städte hat, wo mehr oder weniger jeder aufeinander klebt und jeder sich in Anführungsstrichen bespringt.
Ja, und, siehe Blade Runner.
Ja, und Kinder produziert im Unverstand. Ja, was willst du machen? Irgendwann ist halt tatsächlich, die Ressourcen sind nicht unendlich. Ne? Die sind nur unendlich, wenn man tatsächlich nachhaltig. Also irgendwann sind sie endlich, weil wenn immer mehr Menschen kommen, was willst du machen? Ne?
Kannst du machen, ne?
Kannst du, irgendwann musst du Menschenfleisch essen.
Ja. Oder halt irgendein anderes Produkt finden, was du künstlich herstellen kannst, was nicht Menschenfleisch
ist. Irgendwann kommt was anderes wie jetzt die Pandemie, irgendwann kommt wieder was Krasses.
Ja. Ja, deswegen ist ja gerade für uns Sci-Fi-Nerds ist eben so wichtig, dass man vielleicht andere Welten kolonialisiert. Ja. Um dann letztendlich wieder Raum zu haben.
Deutsche Sprache, der.
Ja, genau, deutsche Sprache. Mit gerade einem Aufgestandenen, der noch nicht sich wirklich richtig artikulieren kann. Und das Wort
jetzt so
anlagen wird.
Ja, nee, es ist tatsächlich so. Das ist auch das Streben des Menschen. Natürlich ist es wichtig, dass man über zum Beispiel so Sachen nachdenkt, wie andere Planeten zu bevölkern oder was weiß ich was, weil schlussendlich ist es irgendwann der einzige Weg, ne?
Ja.
Dass die Menschheit weiter existieren kann, weil die Erde ist ja auch endlich.
Genau, das ist es nämlich. Und wir wollen ja nicht unbedingt zu Soylent Green geschreddert werden
Nein,
oder.
nicht mal nur das. Ich meine, irgendwann wird es auf der Erde so warm sein, dass beziehungsweise so kalt, in Anführungsstrichen, dass, also sprich neue Eiszeit oder irgendwas, dass mir einfach aussterben werde. Und da muss man ja was finden. Und da sind halt Sci-Fi ist immer wegweisend. Also
Ja, da
Sci-Fi
gab es
ist immer
da gab's die Serie Earth 2 von Steven Spielberg. Da haben sie
genau.
auch die Erde verlassen
Ja,
aufgrund von solchen
genau,
Sachen.
ja.
Und von
Auch gut.
Krankheiten.
Ja.
Ja, die war bis zu einem gewissen Punkt gut und dann wurde sie extrem scheiße.
Ja, das ist halt, das ist aber auch keine Serie, wo man jetzt sagt, boah, das
Nee,
muss
das ist
ich
voll
sehen haben
doof.
oder irgendwas, weißt, das ist halt, das ist nette Unterhaltung.
Ja.
Fertig.
Da kamen doch dann diese Viecher aus der Erde da, diese Aliens,
Ja,
die mit der Erde verbunden waren und so weiter. Da wurde schon hart, ey. Aber es war vielleicht auch nur damals so. War vielleicht damals, weil ich noch nicht so in diesem Öko-Sci-Fi drin war. Und Soylent Green, um nochmal die Brücke zu schlagen, war es tatsächlich der erste Öko-Sci-Fi-Film. Wenn man so in der IMDb rumstöbert, Wiki und so weiter, wird Soylent Green als einer der allerersten Öko-Sci-Fi-Filme entsprechend aufgelistet. Also der einem gerade dieses Ökologische vor Augen führt, was wir da
Ja,
entsprechend
der hat halt,
betreiben.
das war einer der ersten Filme, der einfach die Überbevölkerung und die Umweltverschmutzung und alles halt mal thematisiert hat.
Genau.
Auf halt wieder mal übertriebene Niveau, aber halt schon viel vorausgesehen hat, ne? Das muss man schon mal so sagen. Also es
Ja.
ist, das
Wir sind im Jahr
schon krass. Ja.
2021, ne?
Ja.
Und
Und es geht schon, es ist schon, es geht in die falsche Richtung, wenn man überlegt, dass der, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal 5 Milliarden Menschen waren. Da kann ich mich daran erinnern,
ja.
dass ich das mal irgendwo, das muss zu meiner Zeit gewesen sein. Ich kann jetzt die
Hast
Bevölkerung
wahrscheinlich
nicht
in
erinnern,
irgendeinem Referat mal sagen müssen, in der Schule
das
oder
in der
was?
Schule. Und jetzt sind wir 8, glaube ich, ne?
Ja, 7, irgendwas oder sowas, ne?
Bevölkerung.
8.
Bevölkerungsentwicklung. Das muss schon mal neid sein. Das ist fast das Doppelte. Ja?
Ja.
Und das innerhalb nicht von 10.000 Jahren oder 100.000 Jahren oder was weiß ich was.
25,
Ja.
30.
Wie viele Menschen gibt es auf der Welt?
Wir sind
7,77 Milliarden.
ja, siehst du, genau.
Und
Wir sind beide, ich bin
jetzt.
39,5, du bist 40.
Ja, und jetzt pass auf, und im Jahr 1900 lebten, als 1920 lebt noch 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Muss ich mal reinziehen. Das ist innerhalb von 100 Jahren
Ja.
verzehnfacht. Ja.
Ja, das ist schon der
Naja,
Wahnsinn.
nicht verzehnfacht, verachtfacht. Aber
Ja.
schon krass. Also das ist schlecht. Ne? Das ist nicht gut. Also das ist nicht der
Nee.
richtige Weg. Ne?
Ja.
Wenn sich jede Spezies versiebenachtfacht hätte, ne?
Ja.
Wo wäre man
Naja, klar.
dann? Das geht nicht. Das ist logisch, die Natur. Und dann kommt halt so eine Pandemie oder irgendwas, dass man halt Moldau wieder ein bisschen reduziert, in Anführungsstrichen. Ne?
Genau, weil die Natur sucht sich den
Ja,
Weg, irgendwie auch am Leben zu bleiben.
genau.
Und wie wir ja bei Planet der Affen gelernt haben, sind die Menschen der Ursprung des Bösen.
Ja.
Und deswegen wird da mal die Menschheit dezimiert.
Ja.
Ja.
Und was halt die Menschheit nicht rafft, man könne machen, was man wolle. Am Schluss wird sich die Natur wieder ihren Weg suchen und wird wieder mehr oder weniger auferstehen. Ne? Der Mensch nicht unbedingt.
Nicht The Empire Strikes Back, but Nature Strikes
Ja,
Back.
genau. Die Bäume streiken back und was weiß
Ja.
ich. Die wird es immer geben. Außer es rumpelt mal richtig. Ne? Ich weiß nicht, wie lange die Erde
Ja,
noch
das
existiert.
wird halt auch noch kommen, wahrscheinlich. Wenn man da bei Star Trek wieder bleiben, kommt ja dann auch noch erstmal noch ein dritter Weltkrieg, Atomkrieg, der erstmal da die Überbevölkerung wieder in den Griff hält. Gemeinerweise.
Glaube, wenn bei uns ein Atomkrieg kommt, dann ist so ziemlich alles aus. Ne? Aber
Es
das
wird
wird
wahrscheinlich schon, wie in den meisten Filmen dargestellt, immer wo ein paar Überlebende geben, denke ich schon. Ich
ja
glaube nicht, dass das
schon,
komplett alles
aber
auslöschen wird auf einen Schlag, aber
nicht.
extremst viel, ja.
Ja, also ich
Leider
denke,
Gottes.
wenn die zwei Kollegen aufeinander losgehen und die dann halt einfach denken, sie müsse in China will auch noch mitmachen, Also wenn du eh noch den falschen Knopf drückst, dann, ja, dann ist es vorbei. Ich meine, dann, die schießen ja dann nicht nur sich gegenseitig ab, sondern die schießen halt alles außenrum auch noch ab, weil warum nicht?
Ja, ja, klar. Das ist ja schon das Schlimme. Ja.
Ja, also von daher, und dann ist ja alles verseucht. Ich meine, klar, werde ein paar überlegen, du wärst mal Mutant Year Zero, Rollenspiel, der Podcast. So in dem Stil dann halt. Ja, das, da, ja. Aber da gibt es ja auch genug Sci-Fi-Filme, die das thematisieren. Ne?
Genau. So. Omega-Mann, auch mit Charlton Heston. Ja. Geiler Film. Charlton Heston hat es einfach drauf. Ja.
Um die Brücke zu schlagen zu allen drei Filmen, wegweisend, auf jeden Fall eigentlich verpflichtend anzuschauen, um überhaupt mitreden zu können. Mhm. Ja, also ich.
Danke für dieses Schlusswort.
Ja.
Ich finde, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt uns treu hier bei B2BKR, der Talk. Macht es gut. Bis bald.
Bis dann. Ciao.